Ja. Im März 2007 kam ein Time Magazine mit dem Titel Sunni versus Shiites, Why They Hate Each Other heraus. Darin war von der wachsenden Gewalt zwischen den religiösen Gruppen, von der Eskalation des wechselseitigen Terrors, von zunehmendem Hass und von der Trennung der Wohngebiete die Rede. Wo man sich noch 2 Jahre vorher wechselseitig geholfen hatte, in gemischten Ehen und Freundschaften lebte, würden nun nach und nach alle Bindungen gekappt. Der Artikel berichtete von der Fassungslosigkeit, mit der die Betroffenen die wachsende Intoleranz ihrer Nachbarn, ihrer Freunde, ja sogar ihrer eigenen Kinder registrierten. Diese Art der Erzählung ist in Bürgerkriegsszenarien oft zu hören. Sie handelt davon, wie auf eine für die Beteiligten selbst schwer erklärliche Weise Risse zwischen Gruppen entstehen, die neben und miteinander gelebt und sich teilweise sogar ineinander aufgelöst hatten und die in einem Prozess wechselseitiger Radikalisierung nun überhaupt erst lernen müssen, worin ihre eigentliche, in Anführungszeichen, und von den anderen distinkte Identität besteht. Sie erfahren, dass sich bisher möglicherweise unmaßgebliche Unterschiede nun in angebliche kulturelle Bruchlinien verwandeln, die quer durch bestehende Partnerschaften, Familien, Dörfer, Städte, Landstriche oder ganze Staaten verlaufen. Der Time-Artikel war hier offenbar auf praktische Nutzanwendungen bedacht. Ein eingerücktes Schaubild sollte Hinweise geben, how to tell Sunnis and Shiites apart. 6 Möglichkeiten der Erkennung werden geboten, von Namen bis zu Autokennzeichen. Der Verfasser warnt aber selbst davor, sich auf die angegebenen Merkmale zu verlassen. Er schreibt gleichsam in einer Präambel zu seiner Differenzierungslehre: Iraq's Sunnis and Shiites have a great deal in common: ethnicity, language, cuisine and apparel. The ways in which they differ are subtle and vary from region to region. There are some unwritten rules that govern how each sect practices its faith, names its children, and decorates its homes. But differentiation is not an exact science, and mistaken identity is commonplace. Mit einem so schwankenden Fundament des Konflikts gab sich aber die Time-Redaktion nicht zufrieden. Deshalb ergänzte sie die Reportage aus dem Alltag des Bürgerkriegs durch einen großen historischen Aufriss. Die Wut der verfeindeten Nachbarn, heißt es, has much deeper and older roots. Dann folgt die bekannte Geschichte von der Spaltung des jungen Islam nach Mohammeds Tod, der Tötung von dessen Großneffen Hussein ibn Ali bei Kerbela 680 vor Christus und von dem Märtyrerkult, der seither die schiitische Glaubensrichtung auszeichnet. Nach den Linien dieser Spaltung wird in demselben Artikel die islamische Welt kartografiert. So als ob es sich um eine Front handeln würde, die das politische und kulturelle Feld des gesamten Nahen Ostens seit Jahrhunderten beherrscht habe und an der sich die Akteure seit jeher orientiert hätten. In diesen beiden Erzählweisen spiegeln sich 2 zutiefst widersprüchliche Konfliktmodelle, die trotzdem auf merkwürdige Weise nebeneinander bestehen und offenbar optional eingesetzt werden können. Für das erste Modell liefert in der populären politischen Philosophie Huntingtons Clash of Civilization die Blaupause. Es geht von Kulturen im Sinn von kollektiven Identitäten aus, die Gemeinsamkeit und Gemeinschaft im Innern durch Abgrenzung nach außen erzeugen. Es platziert Konflikte vorrangig an den Außengrenzen solcher kollektiven Identitäten, an den Bruchlinien zwischen ihnen. Es sieht diese kollektiven Identitäten in langen historischen Entwicklungen verankert, wobei es vor allem endogene kulturelle Prozesse betont. Nach diesem Modell gibt es bestimmte, aus einer langen Geschichte erwachsene, kulturspezifische Merkmale, die es evident machen, wer zusammengehört und wer nicht zusammengehört. Pauschal gesagt, es ist leider nicht besonders gut sichtbar, aber ich hoffe, man kann das doch entziffern, ist hier Differenz das Problem, nicht Identität. Und am besten tut man, wenn man andere Identitäten so lässt, wie sie historisch, ethnisch und oder religiös-kulturell determiniert sind und bestenfalls ein tolerantes und friedliches Auskommen mit ihnen sucht. Das zweite Modell ist bis zu einem gewissen Grad die Umkehrung des ersten. Danach bestehen Gesellschaften zunächst einmal aus Myriaden von kleinen Unterschieden, Abweichungen, Besonderheiten, Partikularitäten, die an und für sich nicht besonders bedeutungsvoll sind. Statt der großen Weltkarte mit ihren Kulturblöcken, die über Zugehörigkeit und Identität entscheiden, müsste man hier viele mikrodifferenzielle Karten aufeinanderlegen, je nach Perspektive oder Systemreferenz. Dieses Modell ist also plural und es geht davon aus, dass jeder eine Pluralidentität hat, in vielen Beziehungen steht, die ihn teilweise definieren oder doch Spielräume lassen, dass wir unterschiedliche Rollen einnehmen können, dass wir wandlungsfähige Wesen sind und so weiter. Für dieses Modell ist also nicht Differenz das Problem. Alles ist Differenz, jedes Leben eine Serie von tausendfachen Unterscheidungen, sondern die Verhärtung von Differenzen zu konträren Identitäten. Was in Modell 1 als quasi natürlicher Vorgang erscheint, ist nach Modell 2 unwahrscheinlich und erklärungsbedürftig. Dass die vielen mikrodifferenziellen Gewebeschichten plötzlich entlang einer Linie zu reißen beginnen, dass eine unter den vielen umlaufenden oder möglichen Differenzsemantiken so etwas wie einen Herrensignifikanten errichtet, der nach und nach alle Unterscheidungsenergien auf sich zieht. Modell 2 zufolge ist das ein struktureller Vorgang, der nicht in erster Linie inhaltlich oder ideologisch motiviert ist. Im Gegenteil, das Zerreißen des sozialen Bandes wird erst nachträglich durch religiöse oder andere Unvereinbarkeit motiviert. Weil sich der Riss selbst als ein Attraktor für alle aggressiven Bestrebungen eignet, weil er das Spiel von Gewalt und Gegengewalt bis zu einem gewissen Grad übersichtlich macht und organisiert, bis schließlich ein gemischtes Zusammenleben, wie es bisher bestand, unmöglich scheint. Wie man einen Bürgerkrieg erzählt, hängt also davon ab, wie man ihn erklärt und umgekehrt. Es bezeichnet den Gegensatz zwischen den beiden Modellen, wie sie das Verhältnis zwischen der Gegenwart und der Vorgeschichte des Konflikts bestimmen. In Modell 1 steuert die Vergangenheit das gegenwärtige Handeln und Denken der Akteure. Sie prägt ihnen die Zugehörigkeiten und Feindschaften auf und die einzige Variable besteht darin, ob und in welchem Maß die Vorgeschichte sich der Gegenwart bemächtigt. Auch in Modell 2 gehört es zur erfolgreichen Einrichtung einer hegemonialen Differenz, sie mit der notwendigen Anciennität und historischen Tiefe auszustatten. Aber dies gilt hier nicht als ein nachträglicher, mehr noch als ein rückwirkender Vorgang. Hier determiniert nicht die Geschichte die Gegenwart, sondern es sind umgekehrt die aktuellen Konfliktkonstellationen, die aus dem Fundus der Historie eine Vorgeschichte hervorziehen oder erfinden. Mythen der Herkunft und Identität, die zugleich als mythische Begründungen für Feindschaften dienen. Das kulturelle Gedächtnis wird hier also nicht in seiner passiven, sondern in seiner aktiven Rolle in Anspruch genommen, als Überschreibung der Vergangenheit unter den Vorzeichen zeitgenössischer Eskalation. Nobody asks us if we were Shiite or Sunni. So erinnert sich ein Bewohner von Bagdad an die Zeit vor der amerikanischen Invasion. And we never thought to ask each other. I have friends I didn't know they were Shiite until quite recently. Und der Artikel fährt fort. Among the urban educated class, it was considered unsophisticated and politically incorrect to ask people their sect. Hier gab es also gar keine prägende Macht der Vergangenheit mehr. Sie musste mit Gewalt ins Bewusstsein gerufen oder vielmehr neu erzeugt werden. Die Beziehung Vergangenheit-Gegenwart verläuft hier in der entgegengesetzten Richtung. Nicht von der Vergangenheit zu einer dadurch determinierten Konfliktlage, sondern von dem Konflikt heute zurück in die Vergangenheit. Das Stichwort heißt hier also Invention of Tradition und das ist genau das Geschäft der sogenannten Traditionalisten. Die Erzählweisen vom Krieg, von denen ich hier zwei ganz grob schlechtig nebeneinander gestellt habe, die merkwürdig ineinander diffundieren, obwohl sie sich wechselseitig ausschließen, dienen als Formatierungsvorlagen, mit denen sich sowohl die Beteiligten selbst als auch die Außenstehenden den Konflikt begreiflich zu machen versuchen und wonach sie ihr Handeln ausrichten. Sie beschreiben also nicht nur, was geschieht, sondern intervenieren in das Geschehen, indem sie in einem Deutungsschema und Cognitive Mapping aufprägen. Es ist deshalb keine harmlose Frage, was und wie erzählt wird und welche Erzählweise sich auf dem jeweiligen Deutungsmarkt durchzusetzen versteht. Von Huntingtons Thesen wissen wir, dass sie von Ethnonationalisten in Indien und anderswo dankbar rezipiert wurden, deren Ideologie bestärkten und so den Mechanismus einer self-fulfilling prophecy in Gang setzten. Hier wird also eine akademische Diagnose zum Drehbuch für eine weitere Eskalation. Solche Rückkopplungseffekte gibt es überall, selbst wo nur die besten Absichten herrschen. Diplomatische Demarchen, die Entscheidung über militärische Intervention und nicht zuletzt die tägliche humanitäre Hilfe vor Ort orientieren sich an den vorherrschenden Konfliktnarrativen. Und genau dasselbe tun die Konflikte auch. Sie reagieren auf ihre Außendefinition und passen sich ihrerseits den narrativen Formatierungsvorgaben an. Der Konflikt modelliert die Erzählung und die Erzählung modelliert den Konflikt. Deshalb ist die Erzähltheorie, so wie ich sie hier verstanden haben möchte, eine politische Wissenschaft. In den vergangenen Jahrzehnten hat man mehrfach einen Wechsel in der vorherrschenden Konfliktsemantik feststellen können. Die Blockbildung des Kalten Krieges ließ Konflikte vorrangig als weltanschauliche bzw. Klassenkämpfe erscheinen. Das Ende des Kolonialismus brachte in der Dritten Welt eine Welle von Nationalismen hervor, die sich häufig mit Sozialismen amalgamierten. Nun erschien es als kollektive Aufgabe, kolonialen Kunstgebilden eine nationale Seele einzuhauchen. Seit den 80er Jahren hat sich dieser Nationalismus zusehends ethnisiert oder anders ausgedrückt, findet ethnische Diskriminierung besondere internationale Relevanz. Mit der Folge, dass sich dem auch die Narrative der Betroffenen anpassen, sei es um das eigene Handeln zu legitimieren, sei es um Massenmedien und Hilfsorganisationen auf sich aufmerksam zu machen. Die 90er Jahre schließlich setzen die Wiederkehr des Religiösen und den Zuwachs von Kultur auf die internationale Agenda. Das wird von Kulturwissenschaftlern gern mit einer merkwürdigen Befriedigung konstatiert. Aber die eigentliche Frage ist nicht, wie verschaffen wir, natürlich dann immer auch pro domo für die eigene Disziplin gesprochen, religiösen bzw. kulturellen Faktoren in Bürgerkriegsszenarien die ihnen zukommende Geltung, sondern wie ist es gelungen, Religion und Kultur als Herrensignifikanten von Konfliktsemantiken zu etablieren und welche Folge hat das? In all diesen hier nur eilig aufgelisteten Fällen muss man die Wechselwirkung zwischen international jeweils begünstigten Konfliktdefinitionen und den Selbsterzählungen der lokalen Konfliktakteure stets mit einberechnen. Wer seinen Konflikt falsch erzählt, wer sich als Opfer falsch definiert, kann sich von überlebenswichtigen Ressourcen abschneiden. Er passt dann nicht mehr in diplomatische, massenmediale und humanitäre Raster. Das kann zu dem paradoxen Phänomen führen, dass Opfererzählungen die Opfer allererst hervorbringen, von denen in ihnen die Rede ist. Für die Akteure in Bürgerkriegsgebieten bedeutet dies, dass sie zusätzlich zu dem Durcheinander, als dass ihnen der tägliche Terror auf den Straßen gewöhnlich erscheint, auch noch das Gemenge der auswärtigen Konfliktdefinitionen im Blick haben müssen, dass ihre Existenz also doppelt auf dem Spiel steht, physisch und diskursiv. Diesem allgemeinen Aufriss der Problematik des Erzählens von Bürgerkriegen soll nun eine konkrete Fallstudie folgen. Ich übergebe das Wort an Anna Blank, die im zweiten Teil unseres gemeinsamen Vortrags Beispiele aus ihrer Feldforschung in Sarajevo präsentieren wird.